Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden von unserem kleinen Format, das da heißt Pop, Kunst, Seele. Fantastisch, dass ihr wieder dabei seid. Wir begrüßen euch. Wir, das sind in dem Fall Marco, Jay und Gofi. Schön, dass auch ihr beide da seid. Genau, und wir reden aber heute nicht zu dritt, sondern wir haben eine fantastische Gästin auch heute. Dazu gleich mehr. Aber erstmal einfach, weil Jay bei der vorletzten Folge ja auch ausdrücklich alle Tiere, die uns hören, begrüßt hat, habe ich gedacht, ich nutze das heute mal dem Anlass entsprechend und begrüße ausdrücklich auch alle Fabelwesen, die uns vielleicht hören. Also wenn es Drachen, Einhörner, sonstige mythischen Kreaturen gibt, die uns zuhören, auch ihr seid herzlich willkommen und wir freuen uns, dass ihr zuhört.
Ja. Leviathane.
Leviathane, genau. Behemotte.
Ja, geil. Okay, finde ich cool. Ich bin überrascht, aber ich denke mal, du hast es gerade ganz gut gefunden, Frau Düffi. Ich glaube, du bist ziemlich tierlieb, habe ich den Eindruck.
Ja, ich freue mich sehr über diese äußerst inklusive Moderation von allem, was da kreucht, fleucht und hört.
Exakt, ja.
Ja. Alles, ja, was wir nehmen hat. Sie alle mit. Frau Düffi, schön, dass du bei uns bist. Ich nenne dich ab jetzt Düffi. Frau Düffi ist sozusagen dein offizieller Titel als Buchautorin. Das ist richtig toll, dass du bei uns hier zu Gast bist bei Pop, Kunst, Seele. Wir haben uns übers Internet kennengelernt, könnte man sagen.
Ja.
Und das traf sich gut, denn ich habe gesehen, du bist eine Fantasy-Autorin und habe gedacht, ja, da wollte ich ja schon lange mal drüber sprechen. Und jetzt habe ich endlich auch die richtige Gästin dafür. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Du schreibst in deinem Buch über dich, dass du im Harz geboren worden bist, aber jetzt hauptsächlich in Hannover lebst. Das stimmt auch so, ne?
Ja, genau.
Das kann man über dich wissen. Außerdem, dass du eine Katze hast, das ist, glaube ich, auch ein biografisches Detail, was man nennen darf.
Ja, Katzen sind ja auch gar nicht so relevant für alles. Und deswegen, die sind in echt da, die hören auch. Naja, jetzt gerade nicht zu, weil ich ja Kopfhörer trage, aber werden Sie es später vielleicht anhören. Katzen sind omnipräsent, ja.
Siehst du, das ist gar nicht so verkehrt, was ich gesagt habe am Anfang.
Na? Ich würde auch sagen, du wirkst auf mich auch mehr wie ein Katzenmensch als wie ein Hundemensch, wenn ich dich so betrachte.
Ja, also ich bin schon, also Katzen sind für mich die absolute Nummer eins, ja.
Ja, cool. Und darf man fragen, wie es zu Frau Düffi kommt? Ist das ein Künstlerpseudonym oder wo kommt der Name her?
Ist das offizielle Pseudonym, aber Düffi war auch schon immer mein Spitzname. Und es trug sich zu, dass ich mal in einem Büro arbeitete, wo sich nicht alle Kollegen duzten. Und die mich dann siezten, machten einfach aus Düffi Frau Düffi. Und ich dachte mir, das passt doch sehr gut. Das ist einfach
sehr gut.
Klar, ist einfach richtig. Und so bleibt's auch.
Ich finde das schon sehr witzig. Ich habe dein Buch vor mir liegen. Und da steht eben auch als Autorin Frau Düffi drauf. Und das fand ich schon ganz cool. Das hat mir gut gefallen.
Ich finde, du könntest das eigentlich ja auch machen. Bei dir würde es so ähnlich klingen. Herr Goofy, finde ich, klingt wie so eine Herr-der-Ringe-Figur eigentlich.
Ja, richtig. Ja, das stimmt.
Vielleicht, wenn ich Fantasy schreiben würde, würde ich das vielleicht machen. Ja.
Ach, Herr Goofy, könntest du auch als, keine Ahnung, Sachautor für Schreinerwerken machen, glaube ich. Es wird schon gehen.
Düffi, bei Schreiner... Und bei Katze nähern wir uns schon ziemlich stark deinem Buch, finde ich, deiner Geschichte.
Ja, ein bisschen schon, ja.
Da spielt schon auch eine Katze eine Rolle, eine Nebenrolle zwar, aber sie taucht immer wieder auf. Und Schreiner ist nicht ganz, aber Tischler, also so Handwerk, das mit Holz ist, da, das führt uns in deine Story rein im Prinzip, ne?
Ja.
Dein Buch ist gerade erst erschienen. Wann ist es rausgekommen?
Das Ende Januar, am 25. Januar war das.
Es ist also brandfrisch.
Ziemlich,
und
ja.
Und es ist der erste Band. Also das heißt, es folgen weitere, oder?
Richtig. Es geht um die vier Elemente und es wird vier Bände geben.
Darauf hätte ich auch selbst kommen können. Das heißt, das Band der Elemente, also heißt die Reihe.
Mhm.
Und das erste Buch, das jetzt erschienen ist, heißt Auftritt des Feuers.
ich arbeite gerade ganz brav und fleißig an Auftritt der Erde an Teil 2.
Das ist ja schon mal fantastisch, weil das ist eine Sache, die mich an so Fantasy-Reihen am meisten nervt. Wenn ich eine finde, die ich wirklich toll finde, dann muss man meistens irgendwie so 5, 6, 7, manchmal noch länger warten, bis es endlich weitergeht, bis dann der nächste Band erscheint.
Looking at you,
George R. R. Martin.
Richtig.
Das stimmt. Von dem wurde aber auch die ganze Zeit behauptet, er würde daran arbeiten, ne, am letzten Band. Aber
ja, aber der ist auch nicht der Einzige, ehrlich gesagt. Da würden mir noch andere Beispiele auch einfallen.
Ja,
ja, richtig.
Aber bei ihm bin ich quasi inzwischen Atheist. Das glaube ich erst, wenn ich sehe.
Ja,
also,
absolut.
Düffi, hast du eigentlich mit Fantasy angefangen zu schreiben? Oder wie ging das los mit dem Schreiben bei dir?
Ich würde es nicht direkt. Also es ging los so relativ klassisch, würde ich sagen, mit 10, 11 Jahren, mit Gedichten und so Mini-Geschichten und alles, was man sich so von der Seele schreiben musste. Und es war größtenteils autobiografisch. Eigentlich habe ich nie so wirklich richtig viel Fantasy geschrieben. Aber weil ich es liebe, Fantasy zu gucken, gab es natürlich irgendwie immer Geschichten im Kopf. Und dann gab es vor 8 Jahren diese allerersten Szenen der Viehwächter, die ich geschrieben habe. Habe das Ganze ganz lange liegen lassen und ich glaube 22 wieder rausgeholt, also 4 Jahre später. Und dann angefangen, das wieder aufzunehmen. Dann gab es wieder lange Schreibpausen leider, aber jetzt insgesamt 26 ist es rausgekommen. Also ein großer Prozess von 8 Jahren, wenn man es mal ganz genau nehmen will.
Ich fand es gerade ganz interessant, dass du gesagt hast, Fantasy zu gucken. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe mich ein bisschen auf deiner Webseite umgeguckt und da gibt es einen Blogartikel, wo du so drüber geschrieben hast, dass es ja dieses Klischee gibt, dass Leute, die schreiben, Bücher schreiben, Romane schreiben oder überhaupt schreiben, ja auch ganz viel lesen. Und da hast du so mehr oder weniger geschrieben, das muss nicht zwangsläufig zu sein und auch bei dir ist oder war das gar nicht so.
Ja, und andererseits habe ich doch schon, irgendwie liest man ja doch immer wieder, sei es durch die Schule oder dann doch mal etwas, was man interessant findet. Aber ich habe auf jeden Fall das bisschen, was ich an Fantasy in meinem Leben gelesen habe, das kann ich fast an 2 Händen abzählen. Und da drin inbegriffen sind schon die mittelalterlichen Epen vom Nibelungenlied und Tristan, was ja eigentlich auch Fantasy ist, wenn man so will. Aber in den letzten 10 Jahren so und jetzt ganz besonders habe ich eine sehr gute Leseroutine, wird doch sehr viel abgearbeitet und es kommt schon einiges zusammen. Und ich habe auch Literatur studiert, das hilft auch. War ich auch nochmal gezwungen.
Und dann musst du ja auch lesen. Im Studium kommst du ja nicht drum rum.
Nee, nicht immer jedenfalls. Also in den letzten Jahren ist es schon sehr, sehr intensiv geworden. Aber ist es wirklich so? Ich habe mein Leben lang mehr geschrieben als gelesen. Was jetzt eigentlich auch nicht die schlechteste Übung ist, um dann irgendwann einen Roman hinzukriegen.
Jetzt hast du dich natürlich ein bisschen verpflichtet, ne? Also du hast den ersten Band vorgelegt, du hast gesagt, es wird eine Reihe und es werden 4 Bände. Also jetzt bist du gefordert, oder? Also du hast ganz schön noch viel Arbeit vor dir eigentlich.
Das ist richtig, aber wenn ich mir selber Fristen und Ziele setze, ist das sehr gut für mich, weil ich auf mich selber, mindestens einen Menschen auf dieser Welt, auf mich selber höre ich und ziehe das dann auch durch. Das heißt, es ist bis zum Ende jetzt schon grob geplottet. Teil 2 ist schon fein geplottet und quasi auch geschrieben. Muss jetzt nur noch verfeinert und ich sag mal so, Skelett und Organe sind da. Jetzt müssen ja nur noch so Muskeln, Haut und Haar. So, das wird aber gerade gebaut und geschrieben vor allem. Und die Enden von Teil 3 und 4, das steht schon alles schon, wie das ausgehen wird.
Okay.
Deswegen, das wird alles auf den Weg gebracht.
Das heißt, du machst so eine richtige Vorplanung, quasi alle 4 Bücher hast du schon nicht nur im Kopf, sondern auch tatsächlich dir irgendwie ein Skript gemacht. Und so, es gibt ja Autoren, die sagen, Stephen King zum Beispiel, der lehnt sowas komplett ab, weil er sagt, die Geschichte entwickelt sich beim Schreiben. So, ne? Er er vergleicht das mit so einem, mit so einem Archäologen, der das Ding aus dem Boden rauspinselt, irgendwie so, ne? Und ich finde es immer ganz spannend, wie unterschiedlich die verschiedenen Ansätze sind, wie Leute an ihren Geschichten oder an ihren Büchern arbeiten. Also du vorneweg, Planung ist wichtig.
Naja, sagen wir mal so, ich war sehr lange ein entdeckender Schreiber, was ein Grund dafür ist, dass Teil 1 8 Jahre gebraucht hat.
Ja.
Sobald ich das aber plane und mir auch dann Notizen mache, aufschreibe oder vielleicht das auch erst ganz lange im Kopf reifen lasse, dann hilft mir das einfach ungemein. Und ich habe mal, ich glaube auch einen Podcast zu dieser Schreibweise von Stephen King gehört, in dem gesagt wurde, dass aber zum Beispiel im, wenn ich es jetzt mal grob paraphrasieren will, wie ich es im Kopf habe, das Lernen, wie man schreibt, an den US-amerikanischen Schulen oder vielleicht im angelsächsischen Raum auch ein ganz anderes ist als bei uns. Und da öfter beigebracht wird, dass die Leute einfach mal schreiben und das Handwerk des Schreibens erlernen. Und ich kann nicht behaupten, dass ich das jemals wirklich irgendwo gelernt hätte. Deswegen brauche ich einfach diese Vorplanung. Und indem ich diese Vorplanung ja auch schreibe, passiert ja indem ich es tue, auch noch ganz viel. Und ich plane auch nur bis zum gewissen Teil und dann fange ich an zu schreiben und dann kommen die Details und dann, ach, da kommt ja noch eine Figur und hier ist ja noch was und das ist ja interessant. Deswegen ist es auch immer so eine Mischung. Und außerdem könnte man noch sagen, naja, Stephen King ist mittlerweile auch so gewieft in dem Ganzen, dass er vielleicht auch nicht das in Einzelheiten planen muss, weil er einfach das aus dem FF kann.
Das ist wahrscheinlich wahr, so viel wie der schon geschrieben hatte.
Ja, das ist eine gute Frage, ob er das selber auch so sagen würde. Das sieht von außen vielleicht so aus. Aber was ich auf jeden Fall finde, wenn man diese Dunkle Turm-Reihe liest, das ist ja, glaube ich, so die längste und Zeit, also so auch auf Strecke längste Serie, die er geschrieben hat. Da merkt man
auch,
dass
Fantasy übrigens.
Auch ja, schon durchaus.
Ja, ist es.
Und da merkt man ja, dass er das manchmal wirklich nicht weiß. Ne? Also da schreibt er manchmal die Figuren so dermaßen in eine Sackgasse und fängt dann damit an, dass die Figuren das quasi selber thematisieren. Also da gibt es sogar eine Stelle, wo die Figuren zu ihm als echtem Autor hingehen und sagen, du hast uns in eine Sackgasse geschrieben, hol uns bitte wieder raus. Das ist, also das war sicherlich nicht vorgeplant.
Ja, das habe ich sehr gefeiert damals, als ich die Reihe gelesen habe. Ich mag ja solche Metakisten.
Diesen Vorwurf habe ich auch schon öfter gehört, dass das auch gleichzeitig eine Schwäche oder ein Problem ist, dass er einfach schreibt und da durchschreibt und sich gerne mal verrennt. Aber gut, der Erfolg gibt ihm trotzdem recht.
Was ich mich noch gefragt habe, wenn man so ein Projekt macht, ne, ich komme ja eher von der Lyrik, das heißt, ich habe sehr schnell was fertig. Das braucht ja manchmal nur ein paar Zeilen, bis es fertig ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fange so ein Projekt an, wo ich weiß, da bin ich jetzt die nächsten 2, 3, 4, vielleicht 5 Jahre mit beschäftigt, macht das auch ein bisschen Angst für dich, dass du dich irgendwann langweilst an deinem eigenen Projekt, dass du irgendwann denkst, boah, eigentlich hätte ich jetzt viel mehr Bock, was anderes zu machen, aber ich habe mich ja jetzt leider verpflichtet, dieses Projekt auch bis zum Ende durchzuziehen, weil es braucht nun mal diese 4 Teile.
Ja, nein, das macht keine Angst, das macht Bock. Aber das Problem ist mit natürlich diese Ideen, die ständig irgendwie kommen. Ah, das wäre auch mal eine coole Idee, das zu schreiben. Aber das verdränge ich einfach, weil die Ideen sowieso immer wieder kommen. Ich habe das noch nie so strukturiert, so ein langes Projekt, außer mein Studium vielleicht, aber das war auch vorgegeben, so am Stück gemacht. Und das ist jetzt wirklich schon eine sehr coole Arbeit und ein großes Projekt, über das ich mich sehr freue und das immer mehr Spaß macht mit der Zeit eigentlich, weil ich immer wieder sehr gern in meine Welt und eintauche und meine Figuren leiden lasse. Und jetzt momentan zu Beginn von Teil 2 macht der Gedanke mich traurig, dass das irgendwann abgeschlossen ist und ich nicht mehr in dieses Reich darf. Kann natürlich machen, was ich will, aber im Moment freue ich mich sehr auf alles.
Ich kann das gut verstehen. Aber das ist wirklich schön. Das ist ein schöner Zustand. Also, dass du nicht widerwillig an den Schreibtisch gehst, sondern dich auf die Begegnung wieder freust, ne? Und dich darin aufzuhalten und so. Ich habe das übrigens auch. Ich schreibe zwar keine Fantasy, ich schreibe mehr so realistische Geschichten oder ich weiß nicht, veristisch, sagen manche Leute. Und die spielen sogar auch noch an richtigen Orten, also in Bremen, der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Und auch mir geht es so, dass ich gerne in diese Geschichten reingehe und ich gehe auch gerne an die Orte, wo die Geschichten spielen und so. Ich glaube, das ist ein ganz ähnliches Erlebnis. So, ich habe heute so die letzten Handgriffe an meinem neuesten Manuskript gemacht. Ich muss das jetzt bald an einen Verlag abgeben und ich musste aber noch Änderungen machen. Und ich hatte eher so das Gefühl, oh nee, jetzt muss ich da nochmal ran, so vorher. Aber als ich dann dran saß und dran gearbeitet habe, hat es mir schon auch irgendwie wieder Spaß gemacht. Also mich wieder mit dem Schicksal dieser Person zu beschäftigen und so. Man kann da so eine gewisse, eine gewisse Liebe dafür entwickeln, ne? Für den Stoff, mit dem man arbeitet. So.
Definitiv, denn ich bin ja auch Leser Nummer 1. Also mir muss es ja auch gefallen. Deswegen mache ich das sehr gern. Aber es gab auch sehr lange diese nicht vorhandene Lust, sich schon wieder dran zu setzen. Denn Schreiben ist einfach Arbeit. Und das kann extrem anstrengend sein und da kann einem die Lust schon mal vergehen. Aber je länger ich daran saß, je besser ich geplottet habe, je professioneller ich das für mich auch alles angenommen habe, desto besser wurde es und es wird immer schöner für mich.
Ich glaube, wir müssen mal deine Welt ein bisschen kennenlernen, bevor wir weiter über Fantasy reden.
Gerne.
Das stimmt.
Weil du hast sie jetzt schon öfter angeteasert. Ich kann ja mal versuchen zu erzählen, was ich vom ersten Band in Erinnerung habe. Ich fasse die Geschichte mal sehr grob zusammen und du musst die wichtigen Details ergänzen, von denen du findest, dass die unbedingt genannt werden sollten. Also Okay. Die Hauptfigur in dem ersten Band von Das Band der Elemente, das ist Tago. Tago ist ein ganz interessanter junger Mann, der ist, wenn ich mich richtig erinnere, ganz schön groß, er ist schlank, er hat schwarze Haare, er hat eine ziemlich blasse Haut und er ist Ziehsohn und Lehrling eines Tischlermeisters. Die beiden leben etwas außerhalb eines Ortes. Man erfährt dann später auch warum. Und sie sind beides begeisterte Handwerker. Beide sind sehr gut. Tago ist sehr, sehr gut. Lernt aber auch sehr gut von seinem sehr liebevoll geschilderten Ziehvater. Das wird dann ziemlich schnell klar. Das ist nicht der leibliche Sohn des Meisters, sondern der hat ihn irgendwann mal gefunden am Ufer eines Flusses. Tago wächst dann aber auf und er lernt das Handwerk. Aber die beiden leben etwas abseits vom Ort, weil Tago eine bestimmte Eigenschaft hat, die das Leben unter Menschen halt schwierig macht. Wann immer er sehr erregt ist, dann flammt er auf. Also dann umhüllen ihn Flammen, die schießen aus ihm heraus. Ja, genau. Er ist dann entflammt und er steckt dann wirklich auch Dinge an. Und dabei sind in der Vergangenheit schon große Schäden entstanden. Und die Leute mögen zwar das Handwerk der beiden, die brauchen die beiden auch als die Dienstleistung. Aber damit nicht Schlimmeres passiert, sind die beiden etwas außerhalb der Zivilisation gegangen und leben dann nur einfach ihr Leben. Und dann passiert es eines Tages, dass der alte Meister stirbt und Tago ist auf sich alleine gestellt. Und einmal geht er in den Ort, um einfach mal wieder unter Leuten zu sein. Es ist ein Festtag. Er trinkt ein bisschen viel Bier. Er wird auf ganz merkwürdige Art provoziert von jemandem. Und dann kann er wieder seine ganze Erregung nicht zurückhalten. Und es passiert wieder dieses große Unglück, dass Dinge beschädigt werden, Häuser brennen, Menschen beschädigt werden und so weiter und so fort. Und dann geht er weg von der Zivilisation, schlägt sich durch die Wildnis und kommt merkwürdigerweise irgendwann auf eine Lichtung, wo ein Zirkuszelt steht. Und da entdeckt er eine Zirkuswelt. Und auf den ersten Blick erscheint diese Welt ganz wunderbar. Da sind Menschen, da ist ein Zirkuszelt, da gibt es Akrobaten, Artisten und so weiter und so fort. Handwerker, die ihn sofort willkommen heißen, die seine großen Fähigkeiten total schätzen. Und Tago könnte da jetzt eigentlich endlich ankommen, aber dann entspinnt sich Ja, eine dramatische Geschichte, sag ich mal. Er begegnet einer Frau, die für ihn sehr, sehr wichtig wird. Er fängt an, sie zu lieben. Aber auch diese Frau hat Eigenschaften, die irgendwie nicht menschlich wirken, so wie er ja auch. Und durch die Begegnung mit der Marie lernt er dann, wer er eigentlich ist, warum er diese Eigenschaft hat. Und er stellt an ihr eben auch besondere Eigenschaften fest. Und dann beginnt eigentlich erst so richtig diese Geschichte der Elemente. Ne? So ungefähr könnte man das ausführen.
Na, das war super.
Was würdest du ergänzen? Was müsste man noch sagen?
Eigentlich nichts, das war wunderbar.
Okay. Ich will ja auch nicht spoilern, also genau.
Nee, das hat sehr, sehr gut gepasst. Aber nur eine Sache, okay. Marie, nicht Marie.
Ah, deshalb ist der Akzent da oben auf dem A, ne?
Genau.
Marie, ja genau. Ja, ey, das ist eine total spannende Welt, die du dir da ausgedacht hast, so. Und ich finde sie auch gar nicht so Fantasy-typisch jetzt, oder? Was würdest du sagen?
Also die Inspiration ist schon, dass Deutschland bzw. Mitteleuropa des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Denn die Inspiration, die große Inspiration für meine politische Hintergrundgeschichte ist die Französische Revolution und was die mit Europa gemacht hat. Und deswegen kann man sich die Natur schon so wie unsere Welt vorstellen. So, aber es gibt verschiedene Probleme in dieser Welt, die es auch in unserer Welt gibt. Die Figuren allerdings und die Art und Weise, wie die Natur vielleicht manchmal mit den Figuren interagiert, ist dann schon das Fantastische daran.
Du hast gesagt, du hast viele Fantasy-Filme gesehen, du liest Fantasy, du hast dich aber im Studium sicher und vielleicht auch sonst auch mit mittelalterlicher Literatur beschäftigt. Wo ziehst du so die Inspiration her? Was?
Aus allem irgendwie. Es ist alles. Denn ich kann behaupten, die ganz großen Inspirationen für dieses Buch waren die Filme Hancock, Hellboy und Das letzte Einhorn. Und gleichzeitig habe ich auch literarische Verweise zu Georg. Ja, das, was Frau Düffi geil findet, hat sie irgendwie alles kombiniert. So. Und die literarischen Verweise gehen dann aber auch auf Georg Büchner und den ollen Goethe.
Reißt also einmal in die Vollen sozusagen. Du Popkultur, klassische Kultur, scheißegal, was dir gefällt sozusagen, hilft.
Ja, ja. Also ich finde auch nicht, dass man da so große Unterschiede immer machen sollte. Ja, also es gibt natürlich ganz klare Kennzeichen für natürlich für Fantasy oder für Sci-Fi oder für einen Thriller oder für die Gegenwartsliteratur, die sich immer so abhebt und kein Genre sein will. Aber ich denke mir im Prinzip, ja. Ich finde diese Unterschiede um einiges unwichtiger, als sie dargestellt werden. Denn es geht ja um die Qualität des Texts.
Vorhin haben wir schon ein bisschen über verschiedene Arten von Fantasy gesprochen. Also ihr habt vorhin Stephen King erwähnt, Der dunkle Turm. Dann hast du, Düffi, plötzlich irgendwie das Nibelungenlied genannt. Und keine Ahnung, wir haben vorhin über Martin und Game of Thrones und so geredet. Also eigentlich, und das ist ja ein Containerbegriff Fantasy, oder? Frage an alle jetzt vielleicht mal. Also wie kann man das beschreiben, dieses Ding Fantasy? Würde mich mal interessieren.
Ja, das ist eine gute Frage, weil also so klassischerweise hast du, finde ich, eher so mittelalterliche Welten, aber das stimmt ja auch nicht immer. Ne? Gibt ja auch auf Cyberpunk-Fantasy als Beispiel oder so. Ne? Das ist dann.
Ja, auch sowas wie Star Wars ist eigentlich auch Fantasy, ne?
Also. Ja, gut, das gilt natürlich als Science Fiction, genau, also so vom Genre. Aber du hast dann natürlich unter Umständen Überschneidungen. Und ich weiß auch nicht so genau. Ich würde sagen, bei Fantasy spielt auf jeden Fall sowas wie Magie oder Übernatürliches in irgendeiner Form eine Rolle. Aber du hast natürlich völlig recht, das gibt's bei Star Wars auch. Also von daher würde das an der Stelle auch schon passen. Aber ja, keine Ahnung. Also ich würde sagen, das ist das wichtigste Element, dass es irgendwie sowas wie Zauberei, Übernatürliches, von mir aus Drachen oder feuerspeiende Echsen oder irgendwie sowas gibt.
Und irgendeine Art von Worldbuilding, würde ich sagen. Ne? Also da wird dir auf jeden Fall irgendeine meist auch recht komplexe Welt dargestellt, die irgendwie Anklänge hat vielleicht an, was wir so kennen aus unserer Realität oder auch aus der Geschichte. Aber das wird schon klar, das hat nur Anklänge. Das ist eigentlich eine andere Welt. Und je nachdem, wie gut das geschrieben ist und wie komplex, ne, fällt man wirklich rein in so eine ganz große, weite, andere Welt mit unterschiedlichen Völkern und Sprachen und Religionen und Lebewesen, die auch manchmal Anklänge haben an irgendwelche mythischen Gestalten, aber manchmal auch überhaupt nicht, die komplett dann noch dazu erfunden sind. Und also für mich ist so, dass das definierende Werk für Fantasy ist eigentlich natürlich der Herr der Ringe, wo das alles, was ich jetzt beschrieben habe, eigentlich nahezu in Perfektion vorhanden ist. Und ich dachte auch ganz lange, ich mag Fantasy als Genre total gerne, weil ich eben Tolkien gerne mag, und habe dann festgestellt, stimmt eigentlich gar nicht, mag dieses Werk halt besonders, aber gar nicht so unbedingt alles, was dann in diesem Genre noch kommt.
Ja, ich mache mir das manchmal so ein bisschen zum Sport, würde ich fast sagen. Also ich suche richtig tolle Fantasy und das gelingt aber nicht immer. Also ich kaufe mir manchmal Fantasy-Bücher und ich breche die wieder ab, weil ich das einfach nicht mag. Aber wenn es mir gelingt, was zu lesen, was mich wirklich fesselt, dann bin ich total happy. Dann das mag ich an dem Genre dann wirklich ganz besonders gerne, wenn die Bücher mich so richtig mitnehmen. Können andere Bücher natürlich auch, ist ja klar. Aber das finde ich schon sehr besonders schönes Erlebnis, wenn ich irgendwie Fantasy-Bücher entdecke, die ich richtig geil finde. So.
Ich würde Marco zustimmen. Also ich glaube, das Worldbuilding ist eins mit der wichtigsten, weil ich habe jetzt gerade gedacht, mit meiner eigenen Definition, meinetwegen Marvel-Filme sind auch voller übernatürlicher Kreaturen und irgendwelchen Halbgöttern und so weiter. Und trotzdem würde man das nicht unbedingt als Fantasy beschreiben irgendwie, oder? Also es ist ja...
In den Streaming-Plattformen, da ist es ja, wenn die so in Genre unterteilt sind, ne? Da tauchen die ganzen Superheldenfilme auch im Genrebereich Fantasy, glaube ich.
Wirklich?
Oder? Ich meine schon.
Ach komm.
Ich finde, das passt eigentlich auch, aber das wäre auf jeden Fall nicht das Erste, eher so das Letzte, was mir einfallen würde, wenn jetzt jemand sagt, genau, beschreib mal Fantasy. Ja. Aber ich wüsste auch nicht, das stimmt schon, wo man die sonst hin tun sollte.
Duffy, wie würdest du Fantasy kategorisieren, wo du jetzt selber eine Welt ersponnen hast?
Ja, ich denke auch eigentlich alles das, was ihr gesagt habt. Es geht um das Worldbuilding. Allerdings ist die Frage, wie ist es dann mit Urban Fantasy, die ja dann in unserer Welt spielt? Also finde ich gerade dieses Element der Magie essentiell, um das dann zu definieren. Was ich aber noch gern sagen würde, ist nämlich die Sache mit den Marvel-Sachen und die Comic-Verfilmung. Denn die waren oder die sind immer für mich eine sehr große Inspiration, weil ich diese Ästhetik von diesen Superheldenfilmen einfach liebe. Und denn mein Roman könnte man auch als eine Superheldengeschichte lesen.
Hm? Stimmt.
So.
Stimmt.
Und das ist für mich zentral, und zwar die Ästhetik von zum Beispiel Superheldenfilmen oder auch Märchen. Das ist eine Ästhetik für mich, die hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert und die ist schon irgendwie heilig. Das heißt, ich kann jetzt mal behaupten, dass es in meinem Roman keine Waschlappen gibt, keine Idioten. Also es geht in diesem Genre, oder es ging auf jeden Fall für mich in diesem Projekt nicht darum, diese alltäglichen menschlichen Schwächen zu zeigen, sondern es geht ja darum, dass es um die Elemente der Natur und was die Natur macht. Es geht ja um das ganz große Drama. Und da geht es nicht um so kleine Sachen, sondern den höchstmöglichen Fall, den die Figur haben kann und dazu auch noch super aussieht. Ich schreibe nämlich auch viele Kurzgeschichten, die in unserer Welt spielen, und da merke ich dann den Unterschied immer. Das ist was völlig anderes. Und da geht es natürlich auch in meinem Roman geht es um die Innensicht der Figuren. Aber wenn ich über etwas wirklich typisch Menschliches in unserer Welt schreibe, ist der Fokus ein ganz anderer. Und für mich ist eben bei Fantasy die Ästhetik ganz, ganz wichtig. Und ist für mich auch egal, das ist ja, ob es jetzt der Tristan-Roman aus dem 13. Jahrhundert ist oder die Grimmschen Märchen aus dem 19. oder jetzt die neuesten Marvel-Filme. Was sie auszeichnet, ist eine ganz besondere Schönheit, wie ich finde.
Ich habe das auch gedacht. Ich habe tatsächlich an Märchen gedacht, als ich über dein Buch nachgedacht habe. Und da hätte ich dir sofort zugestimmt, jetzt wo du Superheldengeschichte sagst, sehe ich es plötzlich auch. Stimmt, genau. Also eigentlich hat es von beiden Elementen was. Und was mich halt, was ja bei beiden Dingen auch stimmt, ist, dass da eine fantastische Geschichte spielt in einer Welt, wie wir sie eigentlich aber auch kennen. So, ne? Bei dir ist ja die Revolution im Hintergrund, es wird nicht gesagt, welche Revolution, aber irgendwann ein umstürzendes gesellschaftliches Ereignis wird auf jeden Fall immer wieder genannt. Und das heißt, du beschreibst ja schon irgendwie eine Welt, wie es sie zumindest mal gegeben hat. Es ist ja schon sehr erdig. Es gibt einfache Leute, es gibt Aristokraten und so weiter und so fort. Es gibt Handwerker. Also da laufen jetzt nicht ständig irgendwelche Elben rum oder Zwerge oder Trolle bei dir oder so, sondern das ist erstmal schon eine ganz normale Gesellschaft, ne? Und in der passieren dann plötzlich aber fantastische Ereignisse. Also das ist ja dann anscheinend wichtig, oder? Dass das miteinander verbunden wird. So.
Ja, schon, weil ich es vielleicht dem geschuldet, dass ich Tago von Anfang an gleich als einen Zimmermann haben wollte. Und dann ging es erstmal um seine Probleme mit der Gesellschaft und natürlich, woher die stammen und wie die aussehen. Und auf seiner Reise lernt er und lernt der Leser ja dann mit ihm dann erstmal kennen, was es ja noch alles gibt. Und das wird dann auch im zweiten Teil noch ausgebaut.
Das fiel mir nur gerade ein, das ist ja so ein Plotpunkt, den es ganz oft in solchen Fantasy-Geschichten gibt, dass die Figur, die dann sich so als Hauptfigur oder als eine der Hauptfiguren rausstellt, irgendeine Fähigkeit hat oder gibt's ja auch manchmal sowas wie der Auserwählte ist oder die Auserwählte, das aber noch gar nicht weiß, ne? Und dass es meistens damit anfängt, dass das eher so eine Figur ist, so ziemlich am Rand der Gesellschaft, meistens sogar, also so ganz unten, ganz unscheinbar, und das wird aber hinterher die ganz wichtige Figur. Und das ist ja eigentlich nicht selbstverständlich, aber da gibt es ja eine ganze Reihe von Geschichten. Da könnte man ja eine ganze Liste aufmachen mit Figuren, die so eine ähnliche Backstory haben. Und ich weiß gar nicht, ob wir dem jetzt auf den Grund gehen können, aber das fiel mir nur gerade so auf, dass das eigentlich auch so eine Figur ist. Und warum ist das eigentlich so, dass oft diese Geschichten das so zum Zentrum machen? Das sind ja keine Geschichten, die immer so erzählt werden. Oder das ist ja auch nicht das, was wir so täglich erleben. Aber das ist ja so ein Trope, der ganz oft vorkommt. Irgendwie so eine ganz randständige Figur. Also auch ganz klassisch sowas wie Harry Potter, ne? Der da irgendwo unter der Treppe in seiner Kammer ist, und dann ist er aber hinterher natürlich der sich dem Bösen stellen muss und so. So ein bisschen ist es ja jetzt bei dieser Figur von dir auch so.
Das stimmt. Das ist so ein unbewusster Einfluss durch einfach alles, was man so konsumiert. Und Tago ist definitiv ein Außenseiter, der da seinen Weg finden muss. Und es macht das Ganze vielleicht sogar ein bisschen einfacher, ihn als Perspektivfigur haben und jemanden zu haben, mit dem der Leser Mitleid hat, und ihn dann zu begleiten und zu hoffen und sich darüber zu freuen, wenn er wächst. Das bietet sich einfach schön an, so einen Aufstieg zu zeichnen.
Ja, also ich meine, es ist auch attraktiv, oder? Also ich meine, Herr der Ringe, Frodo, alle fiebern mit Frodo mit.
Genau.
Gerade auch, weil es ja so ein unwahrscheinliches Projekt ist, dass der jetzt mit Sam durch Mordor läuft und den Mount Doom erreicht. Alle wissen, das geht in Wirklichkeit gar nicht, aber wir wissen auch, doch, es ist ein Roman, also muss er es irgendwie schaffen und wir fiebern halt irgendwie mit, ne? Es ist irgendwie eine wahnsinnig attraktive Geschichte. Vielleicht können wir uns damit besonders leicht identifizieren, oder? Mit so kleinen Figuren.
Weiß ich gar nicht, aber vielleicht sind die Probleme, die diese kleinen Figuren haben, einfach so universell. Und es geht ja bei Herr der Ringe auch ganz besonders um Freundschaft. Und Freundschaft kennt wahrscheinlich oder hoffentlich jeder Mensch. Alleine hätte das Frodo ja niemals geschafft. Aber er hat ja den unglaublichsten Freund an seiner Seite, den man haben kann. Und der entfaltet ja Kräfte, die sind eher magisch. Obwohl Sam ja der bodenständigste ist, den es gibt.
Ist es bei Fantasy, Romanen, finde ich, steht wirklich oft so eine Reise im Vordergrund in irgendeiner Form. Ne? Und weniger, also die innere Reise spiegelt sich in der äußeren Reise aber wieder. Also die Quest, die Figuren bewältigen müssen, um an, wie gesagt, um zum Mount Doom zu kommen, um bei Star Wars die Rebellen zu schützen, wie auch immer. Also es ist nicht so sehr, meinetwegen, wie bei einem Krimi, was ist passiert, sondern wie finden wir das Ziel unserer Reise oder sowas? Das fällt mir zumindest immer wieder auf, dass das bei Fantasy oft eine Rolle spielt. Und ich glaube, deswegen ist es so beliebt, weil man das Gefühl hat, ja, man kann sein eigenes Leben ja auch oft ein bisschen wie eine Reise beschreiben. Weniger wie so ein Sherlock-Holmes-Fall, wo man ständig irgendwelche Rätsel lösen muss, sondern eher so ein, man wächst auf, man lernt Dinge, man lernt dazu, man verliebt sich, das Herz wird einem gebrochen. Man muss von einer Station zur nächsten gehen, um irgendwie dem Leben Sinn abzugewinnen oder das Gefühl zu haben, ich bin lebendig, ich komme wohin, sozusagen. Ist das bei dir auch so, dass du quasi so eine innere und äußere Reise in deinen Figuren verortest? Vielleicht auch deine eigenen Reisen? Also ich meine jetzt nicht Urlaube, sondern Lebensreisen?
Im Fantasy-Roman ist nicht unbedingt meine Reise drin, aber ich habe mich anfangs ganz stark an der Heldenreise tatsächlich auch orientiert und mich damit auseinandergesetzt. Und diese klassischen Stationen sieht man am Anfang auch ziemlich gut, weil Tago ja durch seinen Vater auch tatsächlich einen Mentor hat und dann passiert was und dann muss er sein Dorf verlassen und dann geht er tatsächlich auf die Reise. Und das spiegelt sich 1:1, diese Reise, die er tatsächlich unternimmt und die innere Reise und wie die Natur auf ihn reagiert, denn er selber ist ja Natur, Teil der Natur, spiegelt sich auch im Wetter wieder, in der Natur. Also absolut, ja, da bin ich, habe ich ziemlich klassisch mit angefangen.
Kannst du uns die Heldenreise nochmal so ein bisschen, vielleicht weiß nicht jeder, der uns zuhört, genau was damit anzufangen. Kannst du die Station so mal kurz?
Also es ist auf jeden Fall ein uraltes Erzählmodell, das man in gefühlt allen literarischen Texten der Welt findet. Und zwar, also wirklich angefangen beim Gilgamesch-Epos schon, was ja jetzt, glaube ich, das bekannteste, älteste Dokument ist und das auch Fantasy. Also ohne Fantasy geht es gar nicht. Und man hat einen Helden am Anfang, der, oh Gott, in seiner Alltagssituation ist, aus der er wegen eines bestimmten Ereignisses ausbrechen muss und dann entweder tatsächlich auf die Reise geht oder mindestens eine innere Reise vollzieht. Dann gibt es verschiedene Figuren, wie zum Beispiel den Mentor, der ihn anleitet und hilft. Ich glaube, bei Star Wars haben wir auch ganz konkret dann Obi-Wan Kenobi, der das, glaube ich, mit Luke auch macht. Und
Gandalf bei Herr der Ringe.
Es geht darum, dass der Held in eine andere Welt kommt und sich dann da beweisen muss, dann erstmal Prüfungen bestehen muss, an denen er zuerst scheitert. Das haben wir auch ganz klassisch bei Matrix so wunderbar. Wir alle ganz aufgeregt sind, dass Neo jetzt in dieses Sprungprogramm kommt und alle außer einer Person sagen, er schafft das nicht, er schafft das nicht. Ja, aber was wenn doch? Ja, und niemand schafft das. Und er schafft es natürlich nicht. Er muss dann erstmal wieder auf die Nase fallen, im wörtlichen Sinn. Und dann wieder aufstehen und das Ganze nochmal versuchen, nochmal ein paar Mal scheitern, bis er endlich dann über sich hinauswachsen kann und da ankommt, wo er hin soll.
Wie so eine Initiation ist das, glaube ich, verstanden. Ja. Ne? Ich glaube, das spiegeln so Initiationsriten in verschiedenen Kulturen auch wieder, dass man dadurch so eine Prüfung durchtreten muss und dann als ein neuer Mensch eigentlich oder ein vollständiger oder ein erwachsener Mensch wieder rauskommt. So.
Was ich ganz interessant finde zu der Heldenreise, ich habe das auch ganz lange so für die klassische so Erzähllinie gehalten, ist es wahrscheinlich auch, weil ich habe in den letzten Jahren auch öfter mal asiatische und afrikanische AutorInnen gelesen und da gibt es schon auch noch interessante andere Erzählstrukturen, die eher so umkreisend funktionieren. Ne? Die Heldenreise, die ist ja sehr linear, also die hat natürlich auch so Abschweifungen und manchmal ist das natürlich auch nicht so gerade von A nach B, aber die fängt schon wo an und nimmt dich mit auf die Reise und lässt dich wieder wo raus, so im klassischen Falle. Und so gerade in der asiatischen Literatur hast du manchmal so eine Geschichte, die wird eher erzählt, indem du halt, wo die Figuren gar nicht so doll vom Fleck kommen auf so einer Reiseebene, sondern wirklich so eher so einen Ort oder ein Thema oder so einen Plotpunkt irgendwie so eher umkreisen und dadurch lernst du die Figuren kennen und die Konflikte und was da so passiert. Und das ist meistens gar keine Heldenreise. Das ist halt eher das ist eine ganz andere Art des Erzählens. Und das finde ich total spannend, eben, dass es nicht nur diesen einen Punkt gibt, sondern dass es da auch unterschiedliche Traditionen gibt, die sich auch gar nichts tun. Ne? Das eine ist nicht besser als das andere oder richtiger oder so, sondern das ist einfach eine andere Art, an so einen Stoff ranzugehen.
Also ich habe mich anfangs, was wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, dass Teil 1 so lange gedauert hat, sehr sklavisch an dieser Heldenreise aufgehalten. Und das musste ich auch irgendwann verwerfen, weil das keinen Sinn macht, Tage oder jeden Schritt von diesem Vorschlagsplan, nenne ich ihn jetzt mal, zu gehen. Und da muss man einfach dann, da geht man wahrscheinlich die Heldenreise als Autor und muss dann seinen eigenen Weg irgendwann finden und entscheiden, was man jetzt macht. Denn diese Entwicklung, die ich in diesem ganzen Prozess durchgemacht habe, die ist auch nicht zu verachten.
War bestimmt eine Heldenreise. Also es gibt ja auch den Ansatz zu sagen, das ist irgendwie auch so eine Art psychologisches Tool. Ne? Das beschreibt Menschsein eigentlich. Dafür gibt es die Geschichten ja. Damit die Menschsein irgendwie spiegeln, dass wir uns darin wiedererkennen können. In unseren, wie du sagtest, Jay, vorhin, mit unseren Stationen, die wir halt so abwandern müssen und die Veränderungen, die wir dabei erleben und so. Im Prinzip, das ist ja genau das, dass das in den Geschichten uns vor Augen gehalten wird. Wie steht ihr denn zu diesem ganzen Magischen so? Also, habt ihr da besonders viel Freude dran? Oder ich glaube, hier versammeln sich unterschiedliche Fantasy-Typen, sage ich jetzt mal so. Also in diesem Gespräch, meine ich jetzt, habe ich den Eindruck.
Ich finde, an dem magischen Element, da entscheidet sich, ob ich es mag oder nicht. Und zwar insofern, als das, wie das eingeführt wird und nach welchen Regeln das funktioniert. Ne? Also wenn du eine Figur erfindest, die einfach alles kann, ne? Die alle, alle Naturgesetze einfach durch ihre Kraft außer Kraft setzen kann, unendlich oft, das ist total langweilig. Ne? Das will man eigentlich nicht lesen. Wenn du dir so einen Plot-Device schaffst, der einfach aus jedem aus jeder Ecke sich wieder rausbefreien kann, einfach weil er sowas wie fast allmächtig ist. Das finde ich einfach langweilig. Und du musst dann halt irgendwie dir selber so einen in sich stimmiges Regelkonzept bauen, nachdem diese Magie in dieser Welt funktioniert. Und die muss plausibel sein, sodass du merkst, da ist auch eine Beschränkung drin. Die finde ich, die ist zwar ausgedacht, aber die finde ich plausibel. So, nach diesen Regeln funktioniert das oder nach diesen Regeln ist das zu erlernen und das kostet irgendwie Energie. Das hat einen Gegenwert auf eine Weise. Und wenn das gut gemacht ist, dann kann ich da total gut mit. Dann finde ich das auch spannend und interessant. Aber wenn das einfach inflationär benutzt wird, dann ist das natürlich so ein bisschen billiger Trick, um einfach Leute aus einer Situation rauszumanövrieren im Zweifel.
Deswegen ist Gandalf nicht die Hauptfigur.
So. Ja, genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, das beste Beispiel für eine schlechte Figur wäre zum Beispiel Superman. Ne? Der kann einfach zu viel. Und Kryptonit ist nun seine einzige Achillesferse. Also musst du dann in jeder Geschichte irgendein Bankräuber schleppt Kryptonit herbei und so weiter. Deswegen ist das relativ flach, weil der einfach auch zu wenig leidet. Also es gibt zu wenig, woran der sich abarbeiten muss. Klar, sein Herz wird dann mal gebrochen, Lois Lane und so weiter und er fürchtet sich um sie. Aber es ist eigentlich eine relativ flache Figur. Genau. Und das finde ich auch, ich finde ja oft, mich interessieren oft die Gegenspieler mehr. Also ich muss sagen, ich finde es immer spannend, wenn die Gegenspieler gut sind. Also nicht, also die müssen natürlich böse sein, aber wenn ihre Durchtriebenheit nicht oberflächlich ist, sondern nachvollziehbar. Und wenn man auch mit den Gegnern mitfühlen kann in irgendeiner Weise, obwohl man sie natürlich verachtet, weil sie die Helden, die man liebt, sich denen in den Weg stellen und so weiter. Also für mich macht eine gute Geschichte grundsätzlich, aber auch bei Fantasy, glaube ich, auf jeden Fall aus, ob die Gegner toll gut gezeichnet sind. Also denkt bei Game of Thrones an Cersei oder an diesen kleinen Ekel, wie hieß er nochmal?
Joffrey.
Joffrey, genau. Also einfach.
Oh, den habe ich gehasst.
Ja, natürlich habe ich ihn auch gehasst und gleichzeitig habe ich es gefeiert, wenn er irgendeine Bösartigkeit begangen hat, irgendwie, weil ich irgendwie dachte, ja, so ein wundervoll gezeichneter Widerling irgendwie. Mhm. Genau. Also Gegenspieler wären für mich wichtig.
Hast du vielleicht auch ein Problem mit Sauron? Weil Sauron ist so eine übergroße, böse Gestalt, wo...
Ja, der kommt ja quasi auch nicht wirklich vor. Also der wirkt zwar immer, aber Sauron ist eigentlich ein Alibi-Böser, finde ich. Also der eiert da im Hintergrund rum und dann am Ende wird der Ring vernichtet und dann ist er futsch. Das ist irgendwie auch ein bisschen...
Also im Gesamtkontext von der Tolkien-Geschichte ist der schon eine interessante Figur, aber dafür müsste man dann halt das Silmarillion und alles gelesen haben, um das wirklich wertschätzen zu können. So nur in den Filmen, finde ich, ist der eigentlich wirklich eine ziemlich langweilige Figur, der nichts davon erfüllt, Jay, von dem, was du gesagt hast. Der ist einfach nur böse, weil der halt böse ist und es wird auch nicht weiter erklärt. Das ist halt einfach so.
Ja, zum Beispiel, angefangen mit Superman. Das verstehe ich, das Problem, das Jay mit Superman hat, das verstehe ich sehr gut. Aber das ist ja das Wunderbare an Literatur oder Kunst allgemein. Man kann die Sachen ja verändern. Denn als Superman erfunden wurde, hat er ja perfekt in die Zeit gepasst. Und das, was er da gemacht hat, die Straßen von den Kriminellen gesäubert und das war ja wunderbar. Aber Superman ist ja nach wie vor extrem beliebt und wird ja auch irgendwie immer wieder verfilmt und aufgelegt und ich glaube auch gerne immer differenzierter dargestellt. Ich denke, wo man es noch besser sieht, ist bei Batman. Denn der Joker ist natürlich ein super Gegner, aber Batman noch ein bisschen interessanter zu machen und nicht nur diesen sexy, mysteriöser Milliardär darzustellen, das wird ja immer wieder versucht. Und das damit da braucht man muss man ja auch nicht aufhören. Das ist ja so, das ist das Schöne an unseren Jobs. Wir können das ja immer wieder machen. Aber ich weiß, was du meinst, denn es gibt immer noch diesen Vorwurf, und der ist wahrscheinlich nicht unberechtigt, dass manchmal der Antagonist interessanter ist als der Held. Und das ist natürlich schlecht. Oder wenn man jetzt zum Beispiel einen Helden hat, der so perfekt ist und alles weiß und kann, vielleicht wäre es dann interessanter, wenn er der Böse wäre. Und der Böse könnte der Held dann sein, und das mal aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Aber ja, so wir sind jetzt im Jahre 2026, da muss man auch mal ein bisschen abweichen und mal was Neues machen, ne? Sonst wird es wirklich langweilig.
Das ist vielleicht sowieso die Frage an der Stelle, die Frage der Perspektive. Also jede Geschichte wird ja aus einer bestimmten Erzählperspektive erzählt, und wenn man die umdreht, tauschen sich möglicherweise auch die Rollen. Ne? Also es ist ja gar nicht Gott gegeben, dass nur weil die Geschichte so geschrieben ist, dass der Gute auch der Gute ist. Wenn du die andere Person, die in dieser Geschichte der Antagonist ist, wenn du seine Geschichte erzählst, dreht sich das vielleicht mitunter auch.
Das dachte ich auch gerade. Das wäre mal eine spannende Welt, wo du innerhalb der nächsten Bände quasi die Perspektive drehst und plötzlich derjenige, der klar der Antagonist war, plötzlich die Identifikationsfigur wird.
Und das gibt's ja,
du die Geschichte nochmal aus einer anderen. Ja, gibt's das?
Naja, der Joker-Film zum Beispiel tut das ja komplett und radikal.
Stimmt.
Dass du hinterher, also wenn du danach dann nochmal so einen richtigen klassischen Batman-Film guckst, denkst du eigentlich, also der tut mir einfach nur leid die ganze Zeit, und ich kann es total nachvollziehen, wie der sich verhält irgendwie. Das finde ich, das ist schon eine Errungenschaft von dieser Art der Erzählung, dass du direkt schon am Anfang denkst, ah wow, okay, krass, wenn das deine Origin-Story ist, dann mag ich fast den Batman nicht mehr.
Alles. Ja, genau. Genau.
Ja, genau. Das zeigt sich auch darin, dass es so viele Märchenadaptionen gibt. Denn die klassischen Märchen, beschränken wir uns mal auf die Märchen der Grimmschen Sammlung. Das ist ja alles ziemlich klar. Gut, böse. Ja, Rotkäppchen ist gut, der Wolf ist böse. Und da gibt es ja nichts dran zu wackeln. Und würde ich auch niemals was gegen sagen, aber man kann natürlich den Spieß ein bisschen umdrehen oder noch ausweiten und den Figuren ein bisschen mehr Tiefe geben. Und das, damit wird sich sehr beschäftigt, und das finde ich wunderbar.
Für mich ist tatsächlich auch wichtig, dass die Welt stimmig ist, die erzählt wird. Das ist, glaube ich, für mich ein wichtiges Kriterium. Ich glaube, Bekehrungsgeschichte zum Herrn der Ringe, das waren ja die Bücher tatsächlich. Und es begab sich, als der Kaiser Augustus Landpfleger von Syrien war. Nee, wie war es nochmal? Also ich war mal 16, es ist schon lange her, ich war 16 und ich lag krank im Bett und mir war stinklangweilig.
Und es war Sommer.
Und ich habe eine große Schwester. Und die kam zu mir ins Zimmer und hat gesagt, wenn dir langweilig ist, dann lies das. Und dann hat sie mir den ersten Band vom Herrn der Ringe quasi ins Bett geworfen. Das war diese grüne Ausgabe. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Habe ich auch.
Hast du auch? Mit dem Ring, wo das Auge so durch.
Genau. Ja, genau.
Ja, so. Fantastisch.
Und weil mir halt langweilig war, habe ich das angefangen zu lesen. Und das hat mich dann irgendwann, war ich da drinnen. Und wollte da auch nicht mehr raus. Es gibt dann noch, ich habe noch Fotos gesehen von mir später, da war ich dann wieder gesund, aber ich hatte immer irgend so ein grünes Buch vor der Nase. So, auf irgendwelchen Familienfeiern oder so. Und ich glaube, das, was mich da so begeistert hat, war, wie stimmig diese Welt war. Also wie ausgefuchst die war. Dass das einfach richtig war, wie das beschrieben wurde, dass das irgendwie in sich vollkommen Sinn ergeben hat. Und das ist für mich, glaube ich, immer noch ein Ausschlusskriterium. Wenn ich heute auf der Suche bin nach Fantasy, die mich begeistert, dann ist das so für mich ein wesentlicher Punkt. So, geht das? Gibt es? Kann es? Könnte es diese Welt so geben, wie die beschrieben wird, oder nicht? Und wenn das gelingt, bin ich sehr, sehr glücklich. Also ich habe hin und wieder dann Bücher gelesen, die machen mich dann einfach glücklich. So, das sind dann schöne Leseerlebnisse so für mich.
Kennt ihr die Band Hasenscheiße? Das ist eine.
Nee, aber der Name klingt so, als wollte ich die gerne kennenlernen.
Ja.
Die sind fantastisch. Absolut. Das ist eine Berliner Band und die haben ein Lied geschrieben. Ich glaube, das heißt auch Frodo und Sam. Und da geht es um diesen Genuss, den man als Lehrer von der Herr der Ringe hat. Und das ist. Also, dieses Lied ist genauso wunderbar wie die Geschichte von Herr der Ringe. Kann ich euch nur empfehlen. Also, ein Lied, das die Geschichte nochmal erzählt und wie man sich selbst als Leser es sich kuschelig macht und darauf freut, endlich wieder in diese Welt einzutauchen. Also, sehr, sehr gut.
Toll. Das war auch, glaube ich, das erste Buch, an das ich mich erinnere, das ich mit Absicht langsam gelesen habe, weil ich nicht wollte, dass das nach dem dritten Buch jetzt vorbei ist.
Ja. Und dann hast du festgestellt, dass es noch das Silmarillion gibt und noch x irgendwelche obskuren Aufsätze und alles Mögliche, ne? Und dann,
ja, was meinst du, wie glücklich mich das gemacht hat?
Ja.
Also, ja, das so, ey, wie geil, es gibt da noch mehr von dem Scheiß.
Aber
ja.
Sag mal, ich habe noch mal eine wichtige Frage, also zum Genre. Zu Fantasy. Fantasy, haben wir ja gesagt, lebt davon, dass es irgendwelche übernatürlichen Dinge gibt, sei es magische oder besondere Befähigungen, die Antagonisten haben, aber auf jeden Fall in irgendeiner Form etwas, was wir nicht haben in unserer Welt. So. Warum finden wir das geil? Wieso lesen wir das gerne oder schauen das gerne anstelle von realistischen Dingen, die in unserer Welt spielen und wo jetzt niemand einen Zauberspruch aufsagen kann und irgendwas passiert oder in eine Kugel guckt und mehr weiß als die anderen oder wie in deinem Roman Flammen werfen kann oder so. Also warum fasziniert uns das so und was versuchen wir damit zu bewältigen oder keine Ahnung, warum macht uns das so an?
Das interessiert mich auch.
Dann ergreife ich mal das Wort. Ich würde sagen, das ist eine typisch menschliche Eigenschaft, dieses Imaginationsvermögen. Und wahrscheinlich, würde ich sagen, bei den meisten Menschen entfacht das gleich so ein kleines Feuerwerk, dieses, und das hebt den Menschen wahrscheinlich vom Rest der Natur irgendwie ab, sich zu überlegen, was wäre wenn und wie wäre das und dann diese Ästhetik zu genießen. Also ich bin da so ästhetikaffin, aber ich denke, das mögen die meisten auch. Sich daran zu erfreuen an einer Sache, die es vielleicht geben könnte und mit dieser Ungewissheit, mit dieser Vorstellung, wie das wäre, wenn man fliegen könnte oder Feuer werfen könnte.
Ja gut, also ich verstehe jetzt, was du sagst, quasi als was wäre denn, wenn es Menschen gäbe, die das und das könnten. Aber das überzeugt mich noch nicht von der Faszination. Also warum, ja, das überzeugt mich noch nicht so richtig. Also so, was ist der psychologische Grund, dass wir uns gerne in so eine Welt hineindenken wollen, die wir ja nun nicht um uns haben. Also ist ja eine andere Welt. Sorry, Marco, du wolltest irgendwas sagen.
Ja, ich wollte ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich glaube, dass, also je nachdem, wie die Welt auch ist, die wir gerade so tatsächlich vorfinden, ist so eine Welt, wo wir irgendwann auch die Regeln verstehen, auch mit dem Übernatürlichen und mit der Zauberei vielleicht, irgendwie auch ein bisschen tröstlich, ne? Also wenn du so denkst, boah, alles auf der Welt sieht so nach Chaos aus und hier bricht wieder ein Krieg aus und da sagt irgendein Präsident wieder was Furchtbares, dann ist so nach Mittelerde zu kommen und zu wissen, da gibt's den Gandalf, im Zweifel rettet der den Tag, das ist doch eigentlich ganz geil, ne? So, das ist, da kann der,
ja.
Also da passieren auch schlimme Dinge und da muss man sich auch irgendwie zusammenraufen und gegen das Böse kämpfen, aber am Ende geben wir meistens davon aus, dass das Gute und dass sogar das Kleine irgendwie die Oberhand behält oder zumindest irgendwie Strategien findet, wie man dem doch begegnen kann. vielleicht das so auf so einer übergeordneten Ebene und auf einer untergeordneten Ebene ist es manchmal einfach ja auch so ein bisschen eine Art von schönem Eskapismus, ne? Also wenn du sagst, das geht mir gerade alle so tierisch auf den Sack, irgendwie die Nachrichten zu gucken, ich gehe jetzt kurz nach Narnia oder ich gehe jetzt kurz nach Mittelerde, einfach so, und dann bin ich wenigstens 2 Stunden, denke ich mal, nicht drüber nach, was gerade irgendwie so auf der Welt passiert.
Das würde ja für jede Form von Literatur gelten.
Ja, aber da passiert es halt besonders einfach, weil du wirklich in eine ganz andere Welt reingehst. Vielleicht. Also, das ist nur eine These.
Ich finde die These gut. Mir gefällt das. Also, vielleicht, wenn es Kräfte gibt, die sozusagen das, die Welt, wie wir sie kennen, noch überschreiten oder noch hinzugefügt werden, dann gibt es vielleicht dadurch auch noch mehr Möglichkeiten, dass kleine Menschen, schwache Menschen plötzlich doch ganz stark werden können. Also wie Harry Potter zum Beispiel. Von unter der Treppe in den Kampf gegen Voldemort oder so. Vielleicht ist es, es hat ein bisschen was Spirituelles, finde ich, so. Dieses Magische empfinde ich so. Vielleicht ist es ja ein ganz tröstlicher Gedanke, die Vorstellung, dass es irgendwie Kräfte geben könnte, die eben noch ein bisschen, die eben auch noch da sind.
Ja, ich meine, gut, das erklärt, warum Menschen meinetwegen religiös werden oder esoterische Dinge tun oder so. Ne? Da geht's, da würde es dann quasi darum gehen, sozusagen den Versuch, in unserer tatsächlichen Welt in irgendeiner Form mit etwas Übernatürlichem zu connecten, was einem dann in irgendeiner Form einen Vorteil bringt, weiterbringt, mehr können lässt als, nicht als andere unbedingt, sondern was einen nicht über sich selbst hinauswachsen lässt. Aber ich frage mich wirklich, warum ist das in unserer Fantasie so begehrt. Also weil das Harry Potter zaubern kann, davon habe ich ja nichts. Also davon kann ich immer noch nicht zaubern. Und meine Probleme, die sind halt nicht durch einen Spruch zu lösen. Also wisst ihr, was ich meine? Also ich verstehe schon, dass Menschen sich nach Übernatürlichen sehen. Also das, ich meine, sonst gäbe es keine Religion, das ist überhaupt keine Frage.
Das ist ja auch selten der Punkt in den Geschichten, ne? Also, dass Harry Potter zaubern kann, nützt ihm am Ende des Tages genauso wenig wie dir. Das ist ja nicht der Punkt, der hinterher die Geschichte auflöst. In dieser Welt können halt Menschen zaubern, die Guten wie die Bösen. Die Punkte, die wirklich wichtig sind und die am Ende den Unterschied machen, sind nicht diese Übernatürlichen eigentlich. Am Ende geht es auch da wieder um Freundschaft und um Zusammenhalt und um, wie begegnet man dem Bösen auf eine Weise, dass der halt einen Zauberstab hat und diese Sprüche sagen kann und der Antagonist auch. Das ist eigentlich für die Geschichte an sich wichtig, aber das ist nicht das, was dir hängen bleibt. Du denkst ja nicht, ja, wenn ich nur auch zaubern könnte, dann wäre es viel besser, sondern du denkst eher, wenn ich auch so 2 Freunde hätte wie der, das wäre eigentlich ganz geil, irgendwie so.
Ja, das stimmt. Und es geht natürlich eigentlich nicht um das Zauberduell, wo die beiden ihre Strahlen kreuzen, ne, Voldemort und, sondern es geht um das Drama des Erwachsenwerdens, durch das Harry Potter durch muss. Und Voldemort ist sozusagen so eine Art Katalysationsfigur. Aber eigentlich hast schon recht, geht es nicht um die Zauberei. Die ist nur Worldbuilding. Eigentlich geht es um das, was dieser Junge erlebt mit seinen Freunden und daran wächst und erwachsen wird. Genau.
Und deshalb ist es auch eine gute Geschichte, ne?
Ja.
Deshalb ist die Geschichte gut, weil die einen Jungen begleitet, wie er die ganzen Stationen seines Lebens durchschreitet, Katastrophen erlebt, seine Eltern verliert, von Freunden verachtet wird und so weiter und so weiter. All die Dinge, die einem Menschen eben passieren. Deshalb ist es eine gute Geschichte. Und nicht, weil die Zauberei so effektvoll dargestellt wird oder so.
Ja, das meine ich ja. Das ist ja der Punkt. Ich glaube, dieses Magische ist nicht der Grund, für diese Attraktivität oder warum man sich auch so stark emotional verknüpft. Also du gehst da nicht raus und denkst dir, ah ja, okay, das, was es in dieser Welt gibt, was es in meiner nicht gibt, ist dieses Magische, dieses Zaubern können oder irgendwelche übernatürlichen Kräfte. Wenn ich das nur hätte, wären alle meine Probleme gelöst. Das ist ja nicht der Punkt in den allermeisten Fällen.
Aber es kann auch nicht, das doppelte Vernahme, wie ist das jetzt? Es kann auch nicht keine Rolle spielen. Weil Harry Potter, diese Buchreihe, ebenso rasend erfolgreich war. Es gibt ja so wahnsinnig viele Geschichten von jungen Menschen, die durchs Leben laufen, Katastrophen erleben und da irgendwie durchkommen und dann erwachsen werden und so. Die sind nicht so eine Erfolge gewesen wie diese Bücher. Also irgendeine Rolle muss es doch spielen, oder? Das Magische.
Ja, das finde ich auch. Also ich kann immer nur von mir ausgehen und ich finde, dass seien es jetzt Märchen oder Comicverfilmungen oder auch Harry Potter, es gibt einen ganz bestimmten Grad an Schönheit und an Zauber, der auf jeden Fall positiv konnotiert ist und uns fasziniert und verzaubert, weil wir uns das so gern ansehen. Dieses wunderschöne Schloss von Hogwarts zum Beispiel. Und dass sie da nicht in irgendeiner kleinen WG-Bude irgendwas machen, sondern auch schöne Roben tragen und alles, was damit zu tun hat. Das ist irgendwie besonderer und schöner und reizvoller vielleicht als das, was wir haben. In unserem Alltag zumindest. Und das macht es schon sehr besonders. Und das ist ja auch ein Grund dafür, warum die Filme so extrem erfolgreich sind. Jetzt in den letzten 20 Jahren, seitdem die Special Effects, sage ich jetzt einfach mal so gut sind, dass das alles auch filmisch akkurat umsetzbar ist. Wie viele Milliarden haben die Avengers-Filme eingespielt, wenn man sich daran ergötzt, wie die Leute da durch die Luft fliegen? Und also ich finde, das ist schon ein großer Punkt dabei. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel wieder beim Tristan-Roman bin, gut, das hat noch andere Gründe, aber da sind die Hauptfiguren auch alle wunderschön und es ist an einem Hof und alles ist absolut vortrefflich und die gute Natur ist auch einfach nur zauberhaft. Und das ist wirklich essentiell.
Bei der Ästhetik gebe ich dir total recht. Das ist ein riesenwichtiger Punkt, um sich halt auch in so eine Welt reinzuträumen und reinzuversetzen. Aber das ist ja noch viel weiter als nur dieses isolierte magische Element, aber diese ganze Welt, wie die aussieht, wie man sich die auch vorstellt, die wird ja immer nur ausschnittsweise gezeigt, ne? Aber das, wo es dann anfängt zu funktionieren, ist, dass du dann ja so eine Karte siehst zum Beispiel und dir total vorstellen kannst, wie die noch weitergeht hinter den Rändern, ne? Und du dich eigentlich fragst, oh cool, wenn ich mir das jetzt so angucke, wir haben so kleine Bits and Pieces von Orten gesehen, wie werden die anderen wohl noch alle aussehen und so. Und eigentlich willst du die auch gar nicht alle zeigen, weil das, was du im Kopf hast, eigentlich noch viel cooler ist als das, was du alles zeigen könntest und so. Das ist das total. Also diese Ästhetik spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Was da für Sachen getragen werden, wie da gekocht wird, wie die selbst Frisuren und Bärte und all das, ne, das spielt eine ganz wichtige Rolle.
Ja. Ja, und dass die Welt quasi größer wird, ne? Also ich will meinetwegen nehmt Harry Potter meinetwegen, wo du quasi im Laufe der Bücher lernst du plötzlich diese ganze politische Welt kennen. So, am Anfang spielt die ja überhaupt keine Rolle. Klar, der ist 10 oder 11 oder was, ne? Aber irgendwann plötzlich merkst du, da gibt's Ministerien und alles mögliche und das ist schon toll. Das ist schon toll gemacht, dass dann plötzlich Und die Muggles haben eigene Beauftragte, die versorgen mit Fake News und allem Möglichen. So, also es ist, also so, die Welt wird immer größer. So ging es mir zum Beispiel, das habe ich bei Lost so geliebt, der Serie, weil die erste Staffel spielt halt quasi auf einer Insel, an einem Strand und in einer Höhle, wenn man so will, und noch ein bisschen drumrum. Und dann in der zweiten Staffel merkst du, oh, da gibt's die andere Seite, wo das andere Teil des Flugzeugs abgestürzt ist. Und dann plötzlich kommen die Others dazu. Und die haben auch eine eigene, Kultur. Und diese Insel, wo du am Anfang dachtest, ja, die ist ja mini, die wird immer größer, weil sie immer mehr erschlossen wird und dort immer mehr, Figuren und Gruppen und auch also Dinge, die gewollt werden, dazu drängen und damit die ganze Geschichte immer größer und natürlich auch ein bisschen dichter macht, weil du sozusagen mehr von dieser Welt kennenlernst. Und das finde ich bei Fantasy immer sehr schön, weil du da unbegrenzte Möglichkeiten hast. Also das hast du natürlich in einem realistischen Roman nicht klar. Du kannst in einem Spionageroman meinetwegen Amerika, Russland und da kannst du schön, der Spion geht nach Russland, also ich meine es jetzt mal so richtig blöd klassisch, ne? Und da kannst du ein bisschen die russische Kultur zeigen und die kennen wir auch nicht. Ist auch interessant, spannend. Gut, das ist auch gut, ne? Aber bei Fantasy, da kannst du dann halt plötzlich irgendwie eine Tür im Boden aufmachen und da gehen die rein und sind in einer komplett anderen Welt, die du noch nie gesehen hast. Und wenn du die entdeckt hast, da kannst du noch eine Tür aufmachen und bist nochmal in einer anderen Welt. Also, und das kann halt natürlich nur Fantasy, weil die Möglichkeiten im Realen halt begrenzt sind von dem, was man sich Worldbuilding-mäßig vorstellen kann.
Das hat mich bei dem Herrn der Ringe so fasziniert. Das weiß ich noch, dass man, die Welt wurde immer größer und man konnte es auf der Karte nachvollziehen, wo die gerade sind, ne? Ja, es gibt jetzt das Auenland, dann fliehen die da raus, dann müssen sie durch diesen komischen Wald durch, der ganz komisch ist, dann lernen sie Tom Bombadil kennen, dann sind sie in diesen Gräbern und du kannst immer nachgucken, wo auf der Karte die sind. Dann kommen sie endlich irgendwann nach Bruchtal, wo zum ersten Mal so richtige Elben und so. Und dann ist es da immer noch nicht vorbei, dann geht's da immer noch weiter, ne? Und du kannst immer gucken, durch welche Gebirge die gerade laufen. Das hat mich total fasziniert. Ja. Stimmt schon.
Und auch so dieses Andeuten von was vorher war, ne? Also das ist in deinem Buch ja auch so mit diesen revolutionären Dingen. Also das macht es ja so realistisch, dass du denkst, ah, so im Hintergrund, da passieren auch, wie in der echten Welt, halt auch irgendwie so politische Verwerfungen. Und bei Tolkien ist das natürlich krass, wenn du dann das Silmarillion noch liest, da hast du irgendwann ja das Gefühl, ja stimmt, also hinter dieser Geschichte, da gibt's diese ganzen Legenden und dann singen die diese Lieder, die diese Geschichten auch nochmal erzählen, wie wir, wenn wir so ein Märchen oder sowas wie die Odyssee oder sowas irgendwie erzählen. Und das findet alles in dieser Welt statt und wird da so zusammengeführt. Das macht es halt wirklich toll, ne? Also wenn du so das Gefühl hast, die Figuren verweisen selber auch auf einen Teil von ihrer Geschichte, die ja auch nur fiktiv ist, aber die macht es dann halt so realistisch, ne? Wenn innerhalb von dieser Welt es noch Legenden gibt, die auch nur so geraunt werden oder die sich so erzählt werden, da merkst du auf einmal, okay, das ist ja viel größer und das ragt schon Jahrhunderte, Jahrtausende zurück irgendwie und die wissen es auch nicht so genau, aber man erzählt sich das so und dann denkst du, ja, okay, das so langsam kaufe ich dir das ab, dass es diese Welt gibt.
Düffi, du hast doch so einen Schöpfungsmythos auch in deinem Buch, ne? Die uralte Sage. Hättest du Lust, das vorzulesen vielleicht mal? Weil, liest du gerne vor oder?
Ja, ich habe morgen direkt meine nächste Lesung. Ich mache das ab und zu. Ich habe tatsächlich diese uralte Sage noch nie vorgelesen, aber das mache ich gern. Und zwar, am Anfang atmete die Mutter aus. Erde und Luft entstanden. Sie bildeten die Grundlage unseres Seins. Ungezähmt und frei. Es war eine wilde, rohe Welt. Die Stürme zogen nach Westen und bildeten die sandige Ebene. Die Mutter weinte vor Glück und ihre Kinder Erde und Luft, Entschuldigung, die Mutter weinte vor Glück über ihre Kinder Erde und Luft. Mit ihren Tränen benetzte sie den Boden und das Wasser kam auf die Erde und ließ alles fruchtbar werden. Pflanzen, Tiere und Menschen entstanden. Flüsse formten im Osten das Rebland, im Süden bildete sich der große See. Die Bühne war bereit, aber es fehlte an Dramatik. Also brachte uns die Mutter das Feuer. Im Norden füllten sich die Berge mit Flammen, mit Unmengen von Bränden. Die gesamte Hitze der Welt sammelte sich dort. Und die Aufführung war komplett.
Okay. Damit beginnt das Buch und eigentlich alle Bände wahrscheinlich, ne? Das steht so am Anfang der gesamten großen Geschichte, nehme ich mal an.
Mal sehen. Ich weiß es noch so ganz genau. Es haben sich jetzt einige neue Erkenntnisse für Tago in Teil 2 ergeben. Okay. Mal sehen, wie der Anfang vom nächsten Teil aussieht.
Okay. Cool. Und eine Karte hast du halt eben auch, ich habe die eben in die Kamera gehalten. Das ist ja auch sozusagen, das ist der Kontinent, ne, auf dem die Geschichte spielt.
Das ist das nicht nur der Kontinent, sondern auch das gesamte Reich, das ein gesamtes Land darstellt und in dem sich jetzt auch schon ganz viele Orte befinden, die in den Folgeteilen erst auch noch bereist werden. Bis jetzt haben wir nur ganz wenig gesehen, aber schon ein bisschen davon gehört.
Ich habe überlegt, gibt es Tipps eigentlich von euch für Fantasy, die ihr mögt, die ihr mal gemacht habt? Was könntet ihr empfehlen für Menschen, die uns jetzt zuhören und sagen, ja, ihr redet von guter Fantasy. Was kann man denn da mal schauen oder lesen?
Wir haben ja ganz viel über Tolkien schon geredet, das wäre die offensichtliche Empfehlung natürlich, aber das werden sowieso die meisten schon kennen. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, aber das ist auch eine von diesen Serien, die ich am Anfang schon gesagt habe, die so frustrierend sind, weil die noch nicht abgeschlossen sind und weil ich da lange drauf warte, dass es endlich weitergeht. Aber die Königsmörder-Chroniken von Patrick Rothfuss fand ich ganz toll. Und da bin ich mal gespannt, ob ihm das da sein Bogen nicht auf die Füße fällt, weil er gerade am Anfang das so aufspannt, dass man unendlich lange braucht, um diese, also das fängt eben mit einer Figur an, die schon, ich glaube, so in ihren 30ern oder 40ern ist. Und dann gibt es so einen Sprung, wo man ihn auf einmal als kleines Kind kennenlernt. Und irgendwann müssen sich diese beiden Plottebenen treffen. Und so wie er das schreibt, ist das noch ein sehr weiter Weg. Aber es ist eine ganz tolle Welt, ein ganz tolles Worldbuilding und auch echt schöne Figuren. Also das kann ich sehr empfehlen.
Wie hieß das?
Königsmörder-Chroniken. Ich glaube, der erste heißt irgendwas mit dem Wind. Es hat auch ein bisschen was von diesem Spiel mit den Elementen. Es hat auch ein bisschen was von Harry Potter, weil es auch so eine Schule gibt, irgendwie, wo man das so lernen kann. Es ist also ich mochte es sehr. Es ist ein bisschen auch einfach so eine Coming-of-Age-Geschichte, aber in so einer magischen Fantasy-Welt eben.
Also ich kann auch alles empfehlen, was ich genannt habe. Wenn sich jetzt jemand denkt, wie empfiehlt ihr den Tristan von Gottfried von Straßburg von, was ist das, 1210? Es ist überraschend kurzweilig. Es ist ein Vers-Epos, aber das hält sich nicht an irgendwelchen drögen Beschreibungen auf, sondern es passiert und passiert und passiert und passiert. Und manchmal so schnell, dass man sich denkt, hey, was, jetzt schon? Das kann ich auf jeden Fall empfehlen als überhaupt deutsches literarisches Kulturgut. Und weil ich diese Liebesgeschichte von Tristan und Isolde noch um Längen besser als Romeo und Julia finde. Ich kann sowieso alle Märchen empfehlen, ob es jetzt die vom Grimm sind oder Hauff oder Andersen. Wenn ich jemandem begegne, der sagt, hey, Märchen, das ist noch nur was für Kinder, dann denke ich mir, aus welcher Welt kommst du denn, sowas zu behaupten? Und das, was wir ja sowieso jetzt schon gesagt haben und was, glaube ich, cineastisch und auch literarisch und überhaupt genusstechnisch jedem empfohlen werden kann, ist Game of Thrones. Weil diese Figuren, also wirklich so alle Figuren, bis auf vielleicht Joffrey und Ramsay, einfach unglaublich sind und eine Tiefe haben und man auch mit den fast mit allen Schlimmsten richtig mitfiebert und mitleidet. Zum Beispiel Cersei, was für eine tolle Figur ist Cersei.
Der Dunkle Turm ist natürlich wirklich Bombe. Das ist, ich würde sagen, Kings Meisterwerk, weil es Genau, es sind ja sieben Bände, wenn ich mich recht entsinne. Ist echt schon 20 Jahre her, dass ich es gelesen habe, glaube ich. Aber soll ja verfilmt werden. Also da hoffe ich sehr drauf, dass das eine richtig tolle, lange Serie wird. Die, ich glaube, HBO hat sich das gesichert. Ich bin mir gerade unsicher. Na, egal. Wissen wir noch nicht. Der Dunkle Turm, auf jeden Fall lesenswert. Und natürlich S ist das Standardwerk von Stephen King, was ganz zauberhaft und grausam und Coming of Age und alles Mögliche ist.
Und auch im Dunklen Turm vorkommt sogar.
Und auch im Dunklen Turm vorkommt, genau.
Wir haben
fast sogar alles schon mal von King im Dunklen Turm in irgendeiner Form vorkommt. Exakt. Also
das ist eigentlich sein Worldbuilding für alle seine Werke, wenn man so will.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, der verbindet.
Und wir haben auch schon mal ganz schön lange über S hier geredet in diesem Podcast. I know. Für alle, die das
interessiert. Mir fällt gerade nichts ab. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, obwohl ich wäre ja der Mann, der die Serien und die Filme kennen müsste, aber ich bin gerade auf dem Schlauch.
Nicht schlimm. Sorry. Ich habe gerade noch mal durch meine Bibliothek geguckt und habe noch gefunden, ich habe die Bücher von Robin Hobb sehr geliebt. Das ist eine kanadische Autorin. Die hat schon in den 90er Jahren geschrieben und in den frühen Nullerjahren. Und ich fand das Worldbuilding total toll. Erst war ich ein bisschen so, dachte ich so, ach du meine Güte, Prinzen und Prinzessinnen und Drachen und so. Und dann war es aber so, dass das so stimmig war und so gut funktioniert hat, dass es mich total umgehauen hat. Also es hat mich wirklich sehr, sehr begeistert, die Bücher von ihr zu lesen. Und zuletzt, das letzte Fantasy-Buch, was ich gelesen habe, war Broken Earth, die Broken Earth-Trilogie. Das ist eine ganz merkwürdige Art von Fantasy. Irgendwie, ich habe sowas Ähnliches eigentlich noch nie gelesen. Es hat nichts zu tun mit irgendwelchen mittelalterlichen Welten oder so, sondern es ist einfach ein anderer Planet. Es ist aber keine Science-Fiction, sondern da gelten einfach andere Gesetzmäßigkeiten. Ich kann es nicht richtig umschreiben, aber es ist cool, lesenswert. Die Broken Earth Trilogie von Jemisin heißt sie, glaube ich.
Mir fällt gerade noch ein Otherland. Heißt das Otherland? Ich meine Otherland von Ted Williams, wenn ich mich richtig entsinne. Auch schon, glaube ich, 20 Jahre alt, sind vier Bände, glaube ich. Und da ist das Interessante, die habe ich damals echt geliebt. Da ist diese Fantasy-Welt ist eine Cyberwelt. Also es verknüpft sich mit unserer heutigen Welt, die irgendwie da ist, ein bisschen in der Zukunft auch ein bisschen besonders, aber die Welten, in die eintauchen und wo die reisen, das sind alles Cyberwelten, wo dann natürlich Dinge möglich sind und da geht es natürlich auch um Dinge, die gelöst werden müssen und um Weltverschwörungen und alles Mögliche. Aber das fand ich total spannend, weil das war quasi Fantasy im Jetzt und doch nicht im Jetzt. Auf jeden Fall in einer bereisbaren Cyberwelt. Also nicht cool. Nur mit einer Brille oder am Schirm, sondern einer bereisbaren Cyberwelt. Und das fand ich schon ziemlich geil.
Hey. Ich werde diese Tipps, die wir hier genannt haben, in die Shownotes stellen. Dann könnt ihr, liebe Zuhörenden, das da nochmal finden. Das ist vielleicht habt ihr Lust, irgendwas auszuprobieren, was ihr noch nicht kennt. Vielleicht haben wir ja sogar Leute für Fantasy begeistern können, die bisher da gar nicht so Bock drauf gehabt haben. Düffi, du liest bald wieder vor und du liest überhaupt vor. Man kann dich also hier und da vielleicht auch mal vorlesend entdecken. Kann das passieren?
Das kann passieren, ja. Also die nächsten Termine sind jetzt gerade relativ bald. Mal sehen, wann die übernächsten sein werden. Sobald auf jeden Fall irgendwas von mir lesungstechnisch zu erfahren ist, kann man das über Instagram oder TikTok bei mir direkt lesen. Dann werde ich es mitteilen.
Okay, du hast einen TikTok-Channel und Instagram-Webseite. Lohnt sich das bei dir auch mal vorbeizuschauen?
Eigentlich schon, befindet sich im Moment aber im Umbau.
Okay. Dann verlinke ich deine Social-Media-Kanäle am besten. Dann kann man bei dir auf dem Laufenden bleiben, wenn man mehr über dich wissen will und auch vor allen Dingen wissen möchte, wie das Band der Elemente Teil 1 Austritt des Feuers eigentlich aussieht und wo man das kaufen kann. Wo kann man das denn kaufen eigentlich, das Buch? Überall, wo es Bücher gibt?
Nee, leider noch nicht. Aber es gibt es entweder direkt bei mir, entweder beim großen A oder in 2 Buchhandlungen in Hannover. Okay. Also entweder mich direkt anfragen oder im Internet einfach mal gucken.
Okay. Cool. Vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, das war ganz toll, mit einer Fantasy-Autorin über Fantasy zu reden. Das hatten wir noch nicht in der Form.
Das war toll, ja.
Und jetzt passt natürlich unser Schluss so sehr wie die Faust aufs Auge. Das gibt's ja gar nicht. Also,
ja, das stimmt allerdings wirklich.
Wir haben nämlich ein kleines Abschlussritual. Das haben wir aus Game of Thrones. Deswegen gibt es, glaube ich, keine bessere Sendung als diese heute, wo wir das machen. Einer von uns fragt, was sagen wir dem Tod? Und die anderen antworten, nicht heute. Und das ist die Sache, wozu wir dich jetzt herzlich einladen, dabei zu sein. Also, Freunde und Freundinnen, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
So sieht's aus.
Tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.